Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host. In der heutigen Sendung haben wir Jakob Schmidt-Konz zu Gast. Er ist Richter und zuvor Staatsanwalt in München. Er ist alter Herr der KSSTV Alemannia München im Kartellverband, kurz KV. Als Staatsanwalt hat er die Soko Nightlife geleitet, die der Aufdeckung des größten Drogenskandals der deutschen Polizei. Uns Corpus ist er auch insbesondere durch das Hofbräukeller-Gate bekannt. Jakob, schön, dass du hier bist. Wie spricht man in Deutschland eigentlich einen Richter korrekt an?
Hallo Jan, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung. Es ist nicht euer Ehren, wie so viele immer denken. In der Sitzung ist es Herr Vorsitzender oder Herr Richter und sonst keine Besonderheiten in unserem drögen Beamtendeutsch.
Also habe ich das damals in der Rechtskunde AG in der 8. Klasse auch gelernt. Ja, du möchtest noch kurz etwas sagen, bevor wir in die Fragen einsteigen?
Genau, du hast es ja schon betont, ich bin in der Justiz tätig, bin als Richter tätig und deshalb ist es für diesen Podcast ganz wichtig, dass unsere Zuhörer wissen, dass ich hier heute nicht als Richter spreche, mich nicht als offizielles Organ der bayerischen Justiz zu rechtspolitischen Themen äußere, sondern hier wirklich als Privatperson, als Verbindungsstudent, als Jakob Schmidt-Konz sitze und aus meinen Äußerungen hier keinerlei Rückschlüsse für meinen berufliches Tun gezogen werden sollen.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Ja, Jakob, dann lass uns doch mal ein bisschen über dich sprechen, vor allem über deinen Werdegang in das Korporationswesen hinein. Wann und wie bist du denn aktiv geworden?
Ich bin aktiv geworden Wintersemester 06/07 zur Ankneipe damals. Muss vielleicht ein bisschen vorher ausholen, wie ich aufs Haus gekommen bin, wie ich zur Verbindung gekommen bin. Also ich bin in München geboren, bin dort die ersten Jahre auch aufgewachsen, war dann später Internatsschüler ab der 7. Klasse und bin nach dem Abitur 2004 zurück nach München gekommen. Habe dann im Wintersemester 04/05 angefangen, Politikwissenschaften zu studieren. Ein Jahr später, also 05/06, dann angefangen, zusätzlich Jura zu studieren. Und ich hatte im Politikstudium einen Kommilitonen kennengelernt über den RCDS. Darüber hast du ja auch schon mal eine Folge gemacht über die Hochschulgruppe. Mhm. Und das war dann der Klassiker der Keilarbeit, wenn derjenige kein Zimmer sucht. Bei uns ist eine Vorlesung ausgefallen und er hat gemeint, hey, ich habe da so ein Haus um die Ecke, wo man Bier trinken kann und Billard spielen kann, bis die nächste Vorlesung beginnt. Und so bin ich erstmalig aufs Haus gekommen.
Ja, sehr schön. Und das erklärt auch, warum du halt KV geworden bist und zum Beispiel nicht einem Chor beigetreten bist, dem CC, Burschenschaft oder vielleicht halt auch als CV oder UV aktiv geworden wärst.
Genau, also bei mir war es tatsächlich so, also ich habe mich bewusst für meine Alemannia entschieden und nicht bewusst für irgendeinen Verband. Ich bin, wie gesagt, mit den Leuten dort, war sofort auf einer Wellenlänge, hat mir unglaublich Spaß gemacht mit den Leuten, die ich dort kennengelernt habe, habe ganz schnell gemerkt, hier bin ich Mensch, hier kann ich sein, hatte da einfach auch so diese Vibes, wie man sie zu Internatszeiten hatte, das Gemeinschaftsgefühl, habe mir dann auch nicht groß irgendwelche anderen Verbindungen noch angeschaut, sondern bin dann direkt dann dort aktiv geworden, im Sommer das erste Mal hingekommen und zum Wintersemesteranfang dann eben aktiv geworden.
Ja, es ist spannend, dass du das ansprichst, weil es gibt ja auch mal viele Dachverbandsüberzeugungstäter, die sagen, ja, ich könnte mir nie anders vorstellen, als so und so aktiv geworden zu sein. Letztendlich geht es da ja auch um die Truppe oder das Team, was man dort kennenlernt in dem Bund, was einen ja auch überzeugt. Und das ist spannend, weil ich habe da mal eine ähnliche Erfahrung gemacht. Das war auch ein KV, den ich mal kennengelernt habe. Ich glaube, der kam aus Hannover. Der war bei den Burgunden in Düsseldorf zu Besuch. Und ich kannte immer nur halt ein paar Kaufhauer, die sich sonst, sagen wir mal, diesem Klischee ein bisschen entsprochen haben. Und das war dann wirklich eine Truppe von Chatboys, die da um die Ecke gekommen ist, die aussah, als hätten sie gerade die Highschool-Football-Meisterschaft gewonnen und haben super den Laden da performt. Das war auch wieder für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, so, es ist eigentlich absolut egal, welcher Verbindungsart du beitrittst. Wenn die Jungs cool sind, dann wird deine aktiven Zeit auch cool. Egal, ob du Band anhast oder auch nicht oder wie auch immer.
Das ist ja auch so noch so eine Besonderheit, muss man vielleicht an der Stelle für die es nicht wissen, erklären. Alemannia war ja damals die Verbindung im KV, die das Bandtragen aufgebracht hat, eingeführt hat, die ersten, die das gemacht haben. Inzwischen ist der Verband ja fakultativ bandtragend. Alemannia waren die in den 90er Jahren damit angefangen hat. Und wir hatten über Jahre lang immer ein recht ambivalentes Verhältnis zu unserem Kartellverband. Soll heißen, in der Generation, wo ich aktiv geworden bin, hat der KV, der unser geliebter Dachverband ist, in der Lebenswirklichkeit auf dem Verbindungshaus jetzt eh nicht die allergrößte Rolle gespielt, um das mal so zu formulieren. Ne?
Ja, da hatten wir ja jetzt auch den Johannes Pötz zu Besuch, der ja Vorstandspräsident ist vom KV. Der hatte auch Ähnliches gesagt. Bei euch sind ja auch einige Sachen im Umbruch, die jetzt anstehen. 2025 wird für den KV ja auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Warum hast du denn Jura studiert?
War so gar nicht geplant, zumindest nicht im ersten Anlauf. Ich habe nach dem Abitur, mit einem Politikstudium angefangen an der Hochschule für Politik in München, Politikwissenschaften. Und dort hattest du dann, weil das hat mich immer schon interessiert, ich war in der Schule, Sozialkunde, Geschichte, das waren immer so meine Themen, deshalb irgendwie das Politikstudium naheliegend gewesen. Mhm. Und habe dann dort festgestellt, dass mir die Verfassungsrechtsvorlesungen, Staatsrecht, Verwaltungsrechtsvorlesungen, die man im Politikstudium hatte, haben mir ziemlich viel Spaß gemacht. Es ist mir leicht gefallen, hat mich sehr interessiert. Und so ist dann quasi aus diesen zwei Semestern Politik die Idee entstanden, es doch mal mit Jura zu versuchen. Hab dann auch gemerkt, das ist es, das taugt mir, das macht mir Spaß. Was dazu dann auch geführt hatte, ich habe dann nach dem dritten Semester Politik mein Vordiplom noch gemacht, habe aber dann gemerkt, es wird beruflich später oder es wird studientechnisch weiter in die Richtung Juristerei gehen, soll heißen, habe das Politikstudium dann ad acta gelegt und ab dem Zeitpunkt dann quasi Vollzeit und Vollgas Jura gemacht.
Ja, schön. Ich kann mich da auch in vielen Punkten wiedererkennen, was du sagst. Das waren bei mir auch die gleichen Fächer in der Schule, wo ich brilliert habe. Und ich habe ja dann auch Politikwissenschaften ja studiert als Nebenfach im Bachelor und hauptsächlich Geschichte. Ja, die Berufsperspektiven sind natürlich mit diesen Studiengängen ein bisschen schwierig. Sagen wir mal so, der Einstieg ins Berufsleben ist nicht so mit Blattgold ausgestattet wie andere Studiengänge. Aber solange es jetzt kein examinierter Job ist, kommt man eigentlich fast überall auch rein, wo man rein möchte mit Studium und kommt ja trotzdem auch voran.
Ich habe dazu mal eine ganz interessante Zahl gelesen, dass nur 12% der Absolventen eines Politikwissenschaftsstudiums tatsächlich auch in Jobs mit politischem Bezug arbeiten.
Mhm. Wobei sich, also was mir damals aufgefallen ist, das ergibt sich aber auch relativ häufig von alleine. Also das Spannende war, als ich damals das erste Mal in der Vorlesungen oder auch den Seminaren bei Politikwissenschaften gesessen habe, war das so, da waren irgendwie so sämtliche Vorsitzenden der Junge Union, der Jusos, der Julis, die saßen dort, Junge Grüne, die Linke waren da auch vertreten, die waren irgendwie alle hardcore involviert in der Politik, weswegen sie es ja auch studiert haben. Und ich hatte immer gedacht, so gut, das ist jetzt ein Nebenfach, das ziehst du jetzt durch. Das war mit am spannendsten, weil meine Mutter hatte mir verboten, Kunstgeschichte als Nebenfach zu studieren. Sie meinte, das ist ein Studiengang für höhere Töchter. Was ich schade finde, dass ich es nicht gemacht habe heute, weil ich halt auch meine Doktorarbeit in Kulturgeschichte im Bereich der Bildhauerei der 20er Jahre schreibe. Und ja, da hat sich dann bei mir auch anders ergeben. Also ich war ja dann auch politisch auch aktiv in einer relativ hohen Position, unter anderem auch im Europaparlament, weil du dann auch diese Skills und dieses Wissen halt ja erlernst, wie so eine politische Organisation funktionieren soll. Und das ist ja wie ein BWLer, der in ein Startup reingeht, finde ich, wenn du als Politikwissenschaftler in eine Partei oder eine politische Organisation gehst.
Ja.
Welchen Abschluss hast du denn final erreicht?
Final ist es der Doktor der Rechte geworden und davor zwei Staatsexamina in der Juristerei.
Ja, cool. Dann, du hast ja auch im Vorfeld erzählt, dass du jetzt den Karl-Sonnenschein-Preis des KVs verliehen bekommst im Herbst.
Genau. Ja, das ist, war jetzt, dass ich meine Promotion berufsbegleitend recht lange hingezogen hat, ist jetzt im Herbst 23 tatsächlich erst mit Erfolg beendet worden und hatte mich dann für den jährlich ausgeschriebenen Preis beworben. Der ist auch mit einer ganz netten Summe dotiert, also durchaus was, was sich lohnt und natürlich einfach auch eine der höchsten Auszeichnungen im Kartellverband. Und genau, dann kam jetzt vor 4 Wochen der Anruf, dass ich der Preisträger für die Bewerbungszeit 2023 bin. Ja.
Hier nochmal herzlichen Glückwunsch.
Danke dafür.
Gibt's für euch Bierspitze im Bund?
Ja, also nicht zwingend, dass sie formal verliehen werden, aber es sind nicht wirklich Bierspitze, sondern dann eher die eingeschliffenen Spitznamen. Ja.
Hast du einen?
Die Verniedlichung meines Vornamens, ich werde Jaki gerufen.
Okay, super. Wann wurde denn dein Bund gegründet?
Meine liebe Alemannia wurde am 27.11.1881 gegründet.
Und wie groß seid ihr?
Wir hatten letzte Woche Stiftungsfest, da hat sich an den Zahlen bestimmt nochmal was getan, aber laut letzter Zählung sind wir mit Aktiven und Alte Herren zusammen 390 Alte Herren.
Das ist nicht schlecht.
390 Bundesbrüder.
Nicht schlecht. Und du hast ja gesagt, ihr seid ja auch bandtragend bei euch im Bund. Was sind denn eure Farben? Woran erkennt man euch denn?
Uns erkennt man an den Farben Blau, Weiß, Schwarz. Und wir tragen zusätzlich, das ist schon lange vor dem Band Tradition gewesen, weil wir ursprünglich im SKV und nicht im KV gegründet worden sind, Blau, Weiß, Schwarzes Hinterhauptcouleur, also Törnchen.
Ja, das sind auch die gleichen Farben, die Corso Evia München auch hat, oder?
Nur umgedreht.
Okay.
Schwarz-Weiß-Blau ist es bei den Münchner Schwaben.
Jakob, kannst du dich unseren Zuhörern auch kurz dahingehend vorstellen, beziehungsweise etwas über deinen beruflichen Werdegang erzählen?
Genau, ich habe 2015 das zweite Examen gemacht. Im Oktober waren die mündlichen Prüfungen. Ab dem Zeitpunkt war dann der Startschuss fürs Berufsleben gesetzt. Ich war 30 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt und hatte mich dann, weil das war, was ich schon immer machen wollte, mich bei der bayerischen Justiz beworben. In Bayern ist es tatsächlich so, dass du da nicht vorab aussuchen kannst, ich möchte zur Staatsanwaltschaft oder ich möchte Richter werden. In Bayern gibt es quasi nur die eine Laufbahn von der Justiz und wechselt dann dort in gewissen Abständen oder in gewissen Voraussetzungen zwischen Richteramt und staatsanwaltschaftlicher Verwendung hin und her. In NRW zum Beispiel, bei euch ist das anders, da muss ich von vornherein mich für eben Staatsanwalt oder Richter bewerben. In Bayern ist es, wie gesagt, ein Personalpool. Und hatte mich dann um den Jahreswechsel 15 auf 16 beworben und habe dann im März 2016 angefangen am Amtsgericht München in der Zivilabteilung, zuständig für Mietsachen, was natürlich in München beim Münchner Mietmarkt und dem Münchner Mietwahnsinn auch ein spannendes Thema war. Genau das habe ich dann 2 Jahre lang gemacht oder knapp 2 Jahre, bin dann im November 2017 zur Staatsanwaltschaft planmäßig gewechselt. Dort habe ich, wie gefühlt alle Berufsanfänger in der Verkehrsabteilung angefangen. Das habe ich 10 Monate lang gemacht bis Oktober 2018. Und im Oktober 2018 bin ich dann wunschgemäß in eine der sogenannten Spezialabteilungen gewechselt und dort bin ich dann in der Abteilung für Rauschgiftkriminalität und Drogenbekämpfung gelandet.
Aber warum hast du dich entschieden, Richter zu werden und nicht zum Beispiel in eine Großkanzlei zu gehen, was ja auch für viele Juristen ein Karrieretraum ist?
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, an der Stelle bin ich leider völlig unheilbarer Idealist. Also mich hat Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, all diese Dinge Ich kann das, ich könnte das auch, würde mich dann vermutlich auch irgendwie halbwegs schlagen, aber es ist nie das, was mir Spaß gemacht hat. Also bei mir war es tatsächlich so, das Strafrecht war immer das, was mich begeistert hat, was mich fasziniert war, hat aber irgendwie mit meinen moralischen Vorstellungen war es für mich relativ schnell klar, ich möchte nicht Strafverteidiger werden, das hätte ich, glaube ich, mit meinem Naturell nicht so ganz vereinbaren können, und von daher, wenn man im Strafrecht tätig sein will und kein Verteidiger werden will, dann bleibt nur noch das, was ich gerade tue.
Das finde ich aber auch gut, dass es Leute gibt wie dich, die sich auch für den Staatsdienst entscheiden, weil ja auch eine gewisse Kompetenz ja dann auch mit in diesen Institutionen vorhanden ist. Und es ist ja häufig so, dass es ja viele gibt, die haben ja dann vor allem das Gehalt als Hauptmotivation, warum sie dann diesen Weg einschlagen, aber einen größeren Mehrwert für die Gesellschaft eigentlich leisten könnten, wenn sie sich gerade genau in der Justiz zum Beispiel auch einbringen würden.
Genau, und dann, um noch die Geschichte schnell zu Ende erzählen, war ich dann Staatsanwalt bei der Betäubungsmittelabteilung eben bis zum April 2022 und bin dann als Strafrichter wieder zurück ans Amtsgericht gekommen und bin jetzt dort auch wieder in einer sogenannten Spezialabteilung zuständig für Drogenkriminalität, Wirtschaftsdelikte, Waffendelikte und noch so ein paar andere Sonderrechtsgebiete. Genau.
Das ist ja auch ein schönes Stichwort, was du damit lieferst. Du warst ja Hauptermittler bzw. sachleitender Staatsanwalt im größten Drogenskandal der deutschen Polizei und hast die Soko Nightlife geleitet. Kannst du uns einen Überblick über diesen Fall geben und deine Rolle darin erläutern?
Genau, also die Soko Nightlife, hast du schon richtig gesagt, sind die größten internen Ermittlungen gewesen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik bisher gegen Polizeibeamte gegeben hat. Am Schluss natürlich nicht alle gleich schwer und eigentlich alle gleich intensiv, aber es waren am Schluss 37 Polizeibeamten von diesem Skandal strafrechtlich betroffen. Es sind nicht alle verurteilt worden, ein paar Verfahren wurden auch eingestellt, aber 37 Stück. Und das Ganze hatte natürlich auch noch einen zivilen Ableger, soll bedeuten, da ging es dann um Münchner Gastronomen, die da involviert waren, auch oder Privatpersonen, also soll heißen zivile Freunde dieser Polizisten. Das war auch nochmal eine ganz beachtliche Summe an Angeklagten. Und am Schluss ging es in diesem Gesamtverfahren um 90 Personen, die da an welchen Ecken und Enden auch immer quasi mit drin steckten. Das Ganze ist 2018 aufgekommen, also noch vor meiner Zeit, durch die Aussage eines Kronzeugen. Und ich bin dann Ende 2018, Anfang 2019 ins Boot gekommen und habe das an dem Zeitpunkt dann von meiner Vorgängerin übernommen und habe dann eben genau bis zu den ersten rechtskräftigen Urteilen im April 2022 gefühlt nichts anderes mehr gemacht. Ja.
Okay. Ja, das ist spannend. Ich hatte mich ein bisschen über den Fall vorbereitet. Also die ganze Sache ist ja wirklich durch eine blöde Zufälligkeit ans Tageslicht gekommen. Der Hauptdrogendealer, glaube ich, irgendwie einen kleinen Autounfall gebaut hat und dadurch ist das dann rausgekommen. Und das hat dann eine Kettenreaktion ausgelöst, praktisch wie eine Dominosteinkette, ein Stein den anderen umgeworfen. Wird das bald verfilmt?
Könnte sein, ohne an dieser Stelle konkret werden zu dürfen.
Okay. Ja, weil das ist, wenn man sich die Dimensionen da durchliest, vor allem in den Zeitungsartikeln, das ist praktisch nur eine Frage der Zeit, bis das mit Russell Crowe oder so verfilmt wird, wie bei American Gangster.
Das jetzt nicht, aber ich sage jetzt mal, True-Crime-Formate sind ja durchaus was sich in Deutschland großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht wird man da dann bald mal irgendwas finden, ja.
Ja, spannend. Wie war das für dich, als junger Jurist in so einen bedeutenden Fall reinzukommen?
Das kann man an der Stelle tatsächlich nur mit organischem Wachstum erklären und mit dem Umstand, dass man natürlich auch an seinen Herausforderungen wächst. Es ist jetzt nicht so lesen sich diese Zeitungsartikel manchmal, aber man muss halt wirklich an der Stelle klarstellen, das war nicht am Anfang 37 Polizisten und Untausende von Akten. Am Anfang ging es da halt um ein, zwei. Ja. Und dann ist das wirklich sukzessive immer größer und verstrickter und komplexer geworden. Und es kam noch einer dazu, noch zwei dazu. Und dadurch dass ich mit diesem Fall quasi groß geworden bin, ich den von fast Anfang an mitbetreut habe, dann auch natürlich jeden dieser Protagonisten, nenne ich sie jetzt mal, kannte, jede Durchsuchung selbst dabei war, das alles wusste, war es dann natürlich möglich und auch nur so möglich, den Überblick zu behalten. Hätte ich das von einer Vorgängerin übernommen, die da schon 2 Jahre was gemacht hätte und hätte 30 Polizeiakten auf den Tisch gelegt bekommen, dann wäre das sicherlich nicht so geworden, wie es jetzt war.
Also war das auch ein Vorteil der Ermittlungen, dass das Ganze organisch gewachsen ist, dass du einen Überblick hattest, dass das Ganze jetzt nicht ein Berg Akten war, wo du dich einarbeiten musstest in der Hoffnung, dass die ganzen Details im Überblick sind. Habt ihr da auch vor so Korkwänden gestanden und habt dann mit Pinnnadeln und roten Faden Korrelationen zusammengesetzt?
Ja, das, also läuft inzwischen digital diese Vernetzungen, aber so ganz klassisch, wie man das aus so einem Ermittlerbüro kennt, wer kennt wen mit Linien, wer hat welchen Kontakt und oben hängt ein Zeitstrahl, was war wann, hing ausgedruckt, Computerausdruck, nicht Korkwand, aber ganz klassisch an meiner Wand, ja.
Jetzt cool. Meine Doktorarbeit, also ich bin ja kein Ermittler, aber ich schreibe ja eine biografische Studie über meinen Urgroßonkel und der ist halt völlig übersehen worden von der Forschung bis jetzt. Und da nutze ich ein Programm, das heißt Obsidian. Das ist auch so ein Netzwerkprogramm und da kann ich halt auch jeden einzelnen Kontakt festhalten, den der irgendwie mit jemandem mal gehabt hatte und kann zu jedem Zeitpunkt schauen, wie ist diese Wirkungskette gewesen. Und da fühle ich mich manchmal auch so ein bisschen wie so ein Ermittler. Na, das macht ja auch Spaß, weil ja irgendwann hat man ja, dann fällt es ja wie Schuppen von den Augen und man sieht das Gesamtbild und weiß, wo der Hase langläuft.
Ja, das stimmt.
Welche besonderen Herausforderungen gab es in diesem Fall und wie bist du diesem begegnet?
Also ich glaube, man kann von 2 Herausforderungen sprechen, da werden wir später, glaube ich, auch nochmal drauf eingehen. Für die war ich ganz gut gewappnet, quasi aufgrund meiner Aktivität und meinem Erfahrung, die ich bei der Verbindung gemacht habe, das war zum einen, dass es da natürlich wahnsinnig viele Dinge zu organisieren gibt. Ich meine, du lernst als Jurist viel über Recht, aber zumindest wirklich wenig über Verwaltungsabwicklung, Meetings einberäumen, Meetings leiten, Entscheidungskultur. Mhm. Und das ist tatsächlich was es in der Sache, die Sache relativ anspruchsvoll gemacht hat. Da gibt es auch eine ganz schöne Anekdote dazu. Ich hatte dann zu einem Zeitpunkt im September 2020 eine wirklich sehr große Durchsuchung zu organisieren, wirklich bundesländerübergreifend über 200 eingesetzte Beamte, über 25 Staatsanwälte, sehr viele Durchsuchungsobjekte, alles gar nicht so unanspruchsvoll. Und da wurde ich dann hinterher von einem Vorgesetzten auch mal gefragt, Herr Schmidt, woher können Sie das eigentlich? Also es hat alles super geklappt, aber warum haben Sie sich denn so wacker geschlagen? Woher können Sie das? Haben Sie das schon mal gemacht? Und da habe ich dann, der wusste, dass ich Corpo bin, und dann konnte ich scherzhaft dann an der Stelle sagen, das ist jetzt auch nicht anspruchsvoller gewesen, als ein Stiftungsfest zu organisieren, was natürlich nicht ganz stimmt, aber ganz gut zusammenfasst. Und so dieses Organisieren, auch Menschen zum Mitmachen begeistern, Leute zu motivieren, dass sie dann halt an richtigen Stellen mal 110 statt 100% geben, das war die eine große Herausforderung. Und das zweite war wirklich so diese Menschenkenntnis, dieses Zwischenmenschliche in der Vernehmung dieses Kronzeugen, der da ausgepackt hatte und sein Wissen offengelegt hatte, den habe ich sehr intensiv, ich glaube über 3 Jahre insgesamt bestimmt über 30, 40 Mal vernommen. Das waren teilweise tagelange Vernehmungen. Und so dieses Zwischenmenschliche, zu jemandem den Draht halten, auch einzuschätzen zu können, was ist da jetzt dran, was der dir erzählt, was meint er ernst, was meint er nicht so ernst, und den einfach auch menschlich dort abholen, wo sich befindet. Das war eine sehr unjuristische, aber auf der anderen Seite hoch komplexe Anforderung, wo ich mir sagen muss, das hat, glaube ich, auch nur so gut geklappt, wie es am Ende geklappt hat, weil man das halt als Corpo vorher schon mal üben durfte.
Ja, mein Bruder, der lebt in Amerika, der hat eine Ausbildung zum Firefighter und Paramedic gemacht und der hatte dann so Polizeikurse belegen dürfen noch parallel, also Interrogationstechniken. Lernt man die auch? Also bei Kursen vorher oder ist das auch eher so Learning by Doing?
Also wir haben, die bayerische Justiz, aber auch in anderen Bundesländern, hat ein wahnsinnig breites Fortbildungsprogramm. Du kannst dich so ziemlich zu allen Nischengebieten oder auch praktischen Skills weiterbilden, aber es bleibt, wir haben einen allgemeinen Fortbildungszwang oder ein Fortbildungsgebot, aber uns wird jetzt nicht gesagt, ihr müsst die und die Kurse belegen. Also das gibt's jetzt bei uns nicht und ich hatte das vorher tatsächlich nicht gemacht.
Ich bin ja kein Jurist. Ich kenne das ja, ich kann ja meine Erfahrungen nur aus Filmen mitteilen. Also was mir da häufig auffällt in solchen, wenn es um so große Fälle geht, ist das auch, was du ja auch gesagt hast. Es wird ja irgendwann unjuristisch, vor allem in den Vernehmungen, weil man ja eine Beziehung oder beziehungsweise einen Draht zu den Kronzeugen beziehungsweise halt aufbaut. Irgendwann wird es ja dann auch pragmatisch. Ne? Also dann ist es wirklich darum, dann geht es nicht mehr nur nach den Regeln, wie sie im Textbuch stehen, sondern dass man merkt, so, da kommt man an die Grenzen, man muss eine Beziehung zu denjenigen aufbauen, man muss gucken, dass Vertrauen besteht. Was nimmt man aus sowas heraus? Vor allem, wenn du dann wieder als Richter im Saal sitzt.
Ja, das ist, also das ist, das darf man, also das ist auch eine interessante Erfahrung, dass man eben das Bilden einer Vertrauensbasis nicht mit Klüngeln verwechseln darf. Mhm. Das war jetzt in diesen 3 Jahren, was ich da gerade vorhin erzählt habe, ganz, ganz wichtig immer, dass wir, weil wir wussten natürlich, dass alle Verteidiger, die in diesem Fall verteidigen werden, natürlich auf diese Vernehmungskonstellation mit diesem Kronzeugen, das war der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen, natürlich keinen Stein auf dem anderen lassen werden. Und deshalb war das klar, das muss alles genau bei der Buchs laufen, da darf nicht gemauschelt werden, da darf nicht geklüngelt werden. Und was, glaube ich, uns ganz gut gelungen ist, das dem Kronzeugen von vornherein zu kommunizieren, da dann halt auch zu sagen, wir können dir nichts versprechen, wir können ihnen nichts versprechen, das ist quasi die gesetzliche Ausgangslage, das können wir entscheiden, das können wir nicht entscheiden, und dass der sich halt zu keinem Zeitpunkt irgendwie veralbert vorgekommen ist, so nach dem Motto, ihr habt mir was anderes in Aussicht gestellt, jetzt bin ich enttäuscht, das war ja auch ein Marathon und kein Sprint, wie gesagt, das 3 Jahre zu betreuen, und wenn man da dann halt so ein bisschen aufrichtig gewesen, also was ein bisschen aufrichtig ist, gut gesagt, also wenn man da halt quasi mit offenen Karten gespielt hat, um damit quasi Erwartungsmanagement betrieben hat, das ist natürlich dann ganz gut gelaufen. Ja. Und dann wurde es auch nicht zu persönlich, weil jeder immer wusste, wann er wo war.
Ja, es ist interessant. Also tut mir leid, dass ich da wieder American Gangster ein bisschen zitiere. Was mir in dem Film damals auch gefallen ist, weil Russell Crowe ja damals da ja auch ermittelt hat, diesen, glaube ich, das war doch auch so ein Verdeckungsskandal irgendwo, der da stattgefunden hat, mit Lügen. Wie hat sich denn deine Sichtweise auf die Arbeit der Polizei und das Justizsystem ausgewirkt? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich auch irgendwann mal Phasen gehabt, wo ihr euch gefragt habt, wen könnt ihr vertrauen, wen nicht? Wer hängt da eigentlich wirklich alles mit zusammen? Wie weit geht das nach oben? Etc. pp.
Ich habe es, deshalb glaube ich, kann man das an der Stelle auch so offen sagen. Ich habe es mal in einem Plädoyer so beschrieben, das hat dann die Presse hinterher auch aufgegriffen. Am schönsten kann man Nightlife vergleichen mit ein paar Tropfen Altöl, die hunderte oder tausende Liter von sauberem Wasser versauen. Das war hier halt auch so. Es gab hier ein paar Polizeibeamten mit einer mir bis heute schleierhaften, hochkriminellen Energie. Und dann gab es halt viele Mitläufer. Und deshalb muss man wohl, kann man, wenn man das jemals abschließend beurteilen, sagen kann, Nightlife ist so eine, das ist so eine Geschichte mit ein paar Alpha-Tierchen, die dann andere mit reingezogen haben, aber es ist die Geschichte von ein paar schwarzen Schafen. Und 99,9% aller Polizisten in Deutschland machen jeden Tag einen Top-Job. Und umso wichtiger ist es dann halt, gegen diese paar, die von diesen 99,9% abfallen, halt auch entsprechend vorzugehen.
Okay. Was waren denn die größten Überraschungen und Wendepunkte während der Ermittlungen?
Dass du, das hat auch die Süddeutsche mal getitelt, ich habe irgendwann mal völlig, völlig entgeistert gesagt, wer Nightlife hat, braucht kein Netflix mehr. Das ist so eine Geschichte gewesen, dass du eigentlich dachtest, okay, du hast jetzt hier einen echt heftigen Fall, sagen wir mal, 5 betroffene Polizeibeamte, das ist ja so schon super spannend. Dann werden das noch mehr, dann werden die Geschichten, also die Vorwürfe auch immer kurioser, immer krasser, auch nicht jetzt nur von der strafrechtlichen Komponente, auch von dieser menschlichen Komponente, was da alles passiert ist. Dann denkst du dir irgendwie, das kann nicht wilder werden. Dann kommt auf einmal raus, dass der Betreiber eines Münchner Wiesenzelts mit in diese Sache involviert ist und gegen den auch noch ein Ermittlungsverfahren einzuleiten ist. Dann denkst du, dann kommt Münchens Club Nummer 1, die damalige erste Disco am Platz dazu. Du realisierst plötzlich, dass alle Gesellschafter dieser Disco da mit drin stecken. Dann denkst du dir, okay, jetzt hast du alles gesehen und auf einmal hast du dann noch einen ehemaligen Spieler eines lokalen Fußballvereins, der dann auch noch involviert ist. Und ich hatte so viele Punkte, wo ich mit meinen Ermittlern zusammensaß, mit meinen Polizisten zusammensaß und gesagt habe, okay, jetzt ist wirklich alles passiert, wilder kann es nicht werden. Und in 2 Wochen später waren wir halt einfach schon wieder 5 Chaos-Aktionen weiter.
Ja, da hast du ja wirklich, glaube ich, einen sehr, sehr großen Erfahrungsschatz sammeln dürfen.
War eine spannende Zeit, ja.
Dann lass uns doch noch ein bisschen auf dich als Verbindungsstudent eingehen. Wie hat diese Erfahrung, Corpo zu sein, dein Leben und deine berufliche Laufbahn beeinflusst?
Ich hatte das Vergnügen, vielleicht fange ich einfach mal an, was ich bei der Verbindung so alles gemacht habe, weil daraus erklärt sich dann viel von dem, was später passiert ist. Also ich bin im Wintersemester 06, 07 zur Ankneipe Fuchs geworden, bin dann ein knappes Jahr später ganz klassisch am Stiftungsfest Ende des Sommersemesters geburscht worden, bin dann direkt im nächsten Semester Konsenior geworden, ein Semester später war ich dann mit 16 Füchsen im Fuchsenstall Fuchsmajor, dann hatte ich für ein Jahr das sogenannte MKV-Präsidium, also quasi den Vorsitz des Ortkartells inne. Dann war ich nochmal Fuchsmajor. Dann habe ich mich inaktiviert direkt, habe mich ein Jahr lang weggesperrt, Examensvorbereitung gemacht. Das ist dann auch ganz erfreulich gelaufen. Habe meine schriftlichen Prüfungen im März 2011 gehabt. Habe mich im Sommer 2011 fürs Sommersemester zum Senior wählen lassen. Dann direkt nach den schriftlichen Prüfungen, weil das war unser 130. Stiftungsfest, das in diesem Sommer anstand. Und zugleich war die 100. Vertreterversammlung des Kartellverbands in München in diesem Semester, also ein wirklich spannendes Semester. Dann war ich dann da eben nochmal Senior, habe mich dann selbst auf meinem eigenen Stiftungsfest ins Philisterium entlassen, also bin dann auch direkt alter Herr geworden. Bin dann ein Jahr später in unserem Philistervorstand eingetreten, war dort als sogenannter Wirtschaftsführer im Studentenheim für die Zimmervermietung zuständig. Das habe ich 10 Jahre gemacht, jetzt bis vor 2 Jahren. Und und viele andere Dinge bei der Verbindung, also das Bereich von Stiftungsfestkommission etc. Natürlich auch noch, aber das war quasi so mein Ämterwerdegang. Und ich muss sagen, das hat sich an ganz, ganz vielen Stellen gezeigt, was du ja auch schon ganz oft in diesem Podcast hier skizziert hast mit deinen anderen Gästen, dass mir das Verbindungsstudententum wahnsinnig viel gegeben hat, also für meinen privaten und auch meine charakterliche und meine berufliche Entwicklung. Also zum einen, das vielleicht mal vorab, ich habe über die Verbindung die Liebe meines Lebens, meine jetzige Frau kennengelernt. Das war die Freundin die war eine Freundin einer Freundin von einem Burschenschafter hier aus München und so hat man sich auch quasi gemeinsam Partys kennengelernt. Also auch das wäre vielleicht ohne Verbindung anders gelaufen. Mhm. Und das Zweite, worauf ich tatsächlich wahnsinnig stolz bin, was so mein privates Umfeld angeht, ist, dass wirklich so meine engsten und besten Freunde und jetzt ja inzwischen schon seit Jahrzehnten meine Leibfamilie, / meine Bundesbrüder sind, also einer Leibfuchs ist mein Trauzeuge, ich bin wiederum von 2 meiner Leibfüchsen der Trauzeuge, bin von der Tochter meines Leibfuchsen der Taufpate und das sind halt wirklich Leute, wo ich jetzt sage, mit denen gehe ich seit Jahren durch dick und dünn, das ist meine unmittelbare zwischenmenschliche Lebenswirklichkeit, das ist natürlich auch jeden Tag ein Geschenk. Und das mal zum einen quasi, was das private Setting angeht, aber dann auch von der persönlichen Entwicklung her, kann da gerne, wenn du willst, so ein paar Sachen wirklich auch gerne mit mal rausarbeiten oder so Schlüsselfertigkeiten nennen, wo ich glaube, dass die massiv geholfen haben im Berufsleben und die aus der Verbindungsvergangenheit stammen. Also das ist halt zum einen so diese Stressresistenz und Nervenstärke. Das ist was ich mir, glaube ich, erstmalig im Fuchsenstall angewohnt hatte oder mit diesem Fuchsenstall, als ich FM war, 16 Füchse. Wir haben natürlich unglaublich Gas gegeben, weil das auch für uns ein absolutes Highlight war, so viele Neumitglieder zu haben. In einer Stadt wie München mit 80 Verbindungen am Ort, du kannst dir natürlich vorstellen, was da los war. Da hat eigentlich jede Nacht das Telefon geklingelt und irgendein Fuchs hat wieder irgendwas angestellt und wieder irgendein Drama und dass du dann da halt einfach damit funktionierst. Das ist was mir später ganz gut geholfen hat. Mein Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft hat immer gesagt, Herr Schmidt-Konz, ich finde für Sie mal noch einen Fall, der Sie ins Schwitzen bringt. Ich schaffe es mal, Sie in irgendeine Konstellation zu bringen, wo Sie Nerven zeigen. Und bei meinem Ausstand hat er dann sehr belustigt festgestellt, dass ihm das trotz aller Bemühungen nicht gelungen ist. Das ist tatsächlich was, was ich mir, glaube ich, ganz, ganz gut auf die Fahnen schreiben kann. Und damit irgendwie natürlich auch einhergehend ist ganz wichtig in diesem juristischen Beruf vor Gericht, der ja hauptsächlich einfach auch von Rhetorik und vom Reden und von Schlagfertigkeit und Spontanität ja auch irgendwie lebt. Dieses Spontane, dieses Schlagfertige, das ist was, was man im Beruf auch immer wunderbar brauchen kann. Man kennt das vielleicht, man ist auf irgendeiner Kneipe als KVer, passiert einem das halt irgendwie leider Gottes relativ oft. Man ist bei einem anderen Verband, da kommt eine Vertreterrede von irgendjemand, wo er dann meint, quasi auf dem KV rumhacken zu müssen oder irgendwas Despektierliches zu sagen. Und dann bist du halt dann stehst du halt spontan auf zu deiner eigenen Vertreterrede und gehst dann da im Grußwort halt mehr oder weniger schlagfertig drauf ein. Das ist natürlich was man in der aktiven Zeit gut üben konnte. Und das ist zum Beispiel was, das ist so ein Schlüsselmoment in meinem Berufsleben gewesen, wo ich ganz oft dran zurückdenke, als es dann um diesen Geschäftsführer dieser berühmten Münchner Disco ging. Da hatte die Verteidigung so eine 15-minütige Erklärung vorbereitet, ganz am Anfang des Prozesses, quasi so das Erste, was die Richter zu hören bekommen und die Schöffen, dieser Fall eine Farce ist und die Anklage quasi in sich zusammenbrechen wird, und hatte das natürlich minutiös ausgearbeitet und dann dafür eine Viertelstunde geredet. Und dann hieß es von der Richterin, ich wusste nicht, was der erzählt, ob er was erzählt, was er erzählt. Und dann hat die Richterin halt gesagt, ja, bitte jetzt die Erwiderung der Staatsanwaltschaft. Ja. Und dann stehst du halt auf und musst jetzt reden, da muss jetzt irgendwas kommen. Du darfst ja an der Stelle nicht quasi das Wasser abgraben lassen, nicht den Schneid abkaufen lassen. Und dann habe ich halt 10 Minuten zu einer spontanen Erwiderung angesetzt und da quasi die Vertreterrede meines Lebens gehalten. Und war dann die schöne Formulierung, dass der Kronzeuge sich wie der König der Welt gefühlt hat und dennoch knietief im Dreck dieser Stadt gestanden hat. Das war so quasi der prägnanteste Satz dieser Erwiderung. Und du kannst dir vorstellen, was am nächsten Tag als Schlagzeile in den Zeitungen wiedergefunden worden ist. Und es war nicht die Verteidigererklärung, sag ich nur.
Ja, super. Kommt das dann auch in die Verfilmung rein?
Schauen wir mal. Ja.
Als Höhepunkt.
Schauen wir mal.
Ja, sehr schön. Es freut mich sehr, was du so erzählst, weil ich glaube, wir Korporierten erkennen uns in sehr, sehr, sehr vielen Punkten wieder, was du da gesagt hast. Bei mir ist das ja auch so, ich wäre mit meiner Frau auch nicht verheiratet, wäre ich nicht aktiv geworden. Ich habe sie praktisch über einen Zipfelbruder vom CV kennengelernt, mit dem ich sehr gut befreundet bin, bei dessen Hochzeit wir jetzt auch vor kurzem erst noch waren. Und mein Leibenkel ist der Taufpate meiner Tochter. Mein Leibfuchs ist auch mein Trauzeuge. Man sieht, es ist ja wirklich eine Familie, die man da hat. Das ist ein Stamm, in dem man ja einzieht, wo man seinen Lebensmittelpunkt halt auch reinsetzt, der auch ein Leben lang dann erhalten bleibt. Und es ist auch etwas, es gibt einem etwas. Diese ganzen Fähigkeiten, von denen du ja sprichst, das sind Sachen, da wirst du drin geschult. Versuch das mal außerhalb der Corpo-Welt zu finden. Das wird schwierig. Du kannst das natürlich auch alles als Muggel lernen. Das ist ja keine Frage. Aber auch diese Stressresistenz, was du gesagt hast, dass wir planen lernen, Management lernen von Gruppen, dass wir Großfeste wie das Stiftungsfest organisieren, dass wir Konvente leiten, verschiedenster Art, die mal super ernst ablaufen, die mal eher so Hit-the-Clock-mäßig sind, komm, wir ziehen das jetzt durch, bis wir fertig sind. Und vor allem das Spontane und das Schlagfertige, das sind so Sachen, ich glaube, die helfen dir vor allem in deinem Juristenjob sehr, sehr stark. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, als ich dann ins zivile Leben zurückgekehrt bin, vor allem ins Berufsleben, und ich war umgeben von Nicht-Korporierten, da war gerade diese Schlagfertigkeit dann doch nicht so gerne gesehen, wie man das aus Korpokreisen halt kannte. Da war ein bisschen wieder so ein Kulturclash für mich, wo ich dann auch selber mich erstmal wieder rekalibrieren musste und es sehr runtergefahren habe. Ich meine, in Notsituationen fahre ich das raus, aber im Berufsleben wird es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann irgendwie ein Meeting hat und sagen wir mal, der etwas primitivere Kollege fängt an, die Leute halt blöd anzumachen. Dann, wenn du dann loslegst mit der Schlagfertigkeit, bist du dann meistens derjenige, der am Ende dann abgemahnt wird. Also mir
da
ist
muss
so
man
passiert,
natürlich
aber
auf der anderen Seite sagen, also natürlich alles mit der gebotenen Zurückhaltung, das ist schon klar. Ich kann jetzt im Gerichtssaal nicht losknattern, wie ich das vermeintlich an der Theke gelernt habe. Ne? Aber da hilft es natürlich schon, wenn man jetzt mit dem Strafrecht, mit dieser Konstellation Verteidiger, Staatsanwaltschaft, jetzt durchaus ja auch in einem konfrontativeren Bereich unterwegs ist, wo es ja auch wirklich zur Sache geht. Also in dem Gerichtssaal wird ja auch kochen ja die Emotionen regelmäßig hoch. Das ist jetzt ja kein und unterliegt auch strengen Regularien, wer wann was warum zu sagen hat und warum sagen muss. Das ist ja jetzt kein völlig ziviles Meeting irgendwo in einem Startup-Unternehmen in der New Economy, ne?
Mhm. Also das ist spannend.
Und ich glaube, dass dieser Punkt mit diesen Soft Skills lernen und Eigenschaften lernen, das ist ein bisschen komplex, oder da müssen wir an der Stelle nochmal reingehen. Jeder Zivilist, jeder Muggel, wie du sie nennst, weiß natürlich, ja, Soft Skills sind wichtig fürs Berufsleben. Und ich meine, es gibt ja auch genug private Angebote, Rhetorik, Seminar, Management, was es da alles gibt. Du kannst viel an den Unis machen. Das wissen die alles auch. Das ist nichts, was die Corpus für sich gebucht haben. Aber ich glaube, der ganz große Unterschied ist, dass du in dieser Corpo-Bubble und auch bei deinem eigenen Bund insbesondere, was solche Sachen angeht, natürlich einfach einen Raum hast, wo du das einüben kannst, bis es sitzt. Wenn du deine erste Veranstaltung als Konsenior, als frischer Bursch irgendwie organisierst und die geht halt schief, dann reißt dir keiner den Kopf. Aber den Fehler kannst du noch zur Not noch 2-3 Mal machen. Irgendwann soll es dann funktionieren. Und wie gesagt, das ist nicht das theoretische Wissen, sondern dann auch die Möglichkeit, das über Semester hinweg, je nachdem, wie lange man aktiv ist, wirklich einzuüben, bis man es verinnerlicht hat. Und das ist, glaube ich, also dieser Trainingsplan, das ist das, was der große Unterschied ist, weil die Zivilisten wissen natürlich auch, dass es sinnvoll ist, sich Skills anzueignen. Und viele tun das ja auch. Manche sind dann in der Hochschulpolitik aktiv oder bei der Theatergruppe oder im Verein oder sonst wo. Das funktioniert natürlich auch, aber das Corpo-Leben ist dafür natürlich prädestiniert.
Ja, da gehen wir in vielen, vielen Punkten, glaube ich, auf ein sehr, sehr hohes Niveau beziehungsweise in eine sehr hohe Stressauslastung, die einen der Formen umprägt. Du bist ja auch vor allem in der Corpo-Branche dahingehend sehr bekannt, dass du ja auch einer der führenden Köpfe des Hofbaukeller-Vorfalls von vor mittlerweile 9 Jahren gewesen bist. Erzähl mal, was ist denn damals passiert und was war deine Rolle dabei?
Ja, das war auch wieder so eine Sache, von der irgendwie keiner so ganz absehen konnte, dass sie derart eskalieren würde oder durch die Decke gehen würde. Der Hintergrund ist tatsächlich sehr, meine Alemannia ist über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, immer an allen Halbrunden und runden Stiftungsfesten im Hofbräukeller am inneren Wiener Platz. Das ist ein großes Restaurant hier in München gewesen. Und wir hatten dann stand unser 135. Stiftungsfest damals an und hatten dort wieder angefragt mit einem Jahr Vorlauf und dann hieß es auf einmal, nee, ihr kriegt keine Reservierung, also wir nehmen keine Veranstaltung von euch an. Mhm. Und dann, ich war in dieser Anfrage überhaupt nicht involviert, das war derjenige, der damit befasst war. Und dann haben sie mich quasi gefragt, ist vor 5 Jahren irgendwas passiert? Also ich war am 130., also 5 Jahre vorher Senior gewesen. Ist da was? Habt ihr damals die Zeche geprallt? Gibt es irgendwelche Vorfälle? Ich so, nein, keine Ahnung, ich weiß von nichts. Und dann kam quasi raus, dass es quasi gar nicht ein Fehltritt von uns individuell gewesen ist, sondern dass ich anscheinend eine andere Verbindung ein paar Wochen vor unserer Anfrage dort daneben benommen hatte. Die haben einen sehr großen Saal. Deshalb hatten die natürlich, das ist so eine Standardörtlichkeit für größere Stiftungsfeste. Genau, es war eine andere Münchner Verbindung, die sich da wohl etwas ins Fettnäpfchen gesetzt hatte. Und das hatte ich, weil ich einfach wissen wollte, was los ist oder wer das war und was man da aus dem Weg räumen müsste, dass es doch noch zu unserer Reservierung kommt, hatte ich bei Tramitsu damals als schon in der Facebook-Variante eingestellt. Und die Corpo-Welt, die Münchner Corpus-Szene reagierte mit sehr, sehr großem Unverständnis gegen diese Sippenhaft. Und genau, und dann ging das eben los. Das habe nicht ich initiiert, das waren andere. Ging es dann quasi los mit diesem medialen, in Anführungsstrichen, Shitstorm gegen den Hofbräukeller, Facebook-Bewertung, Google-Bewertung etc. Und genau, dann hat sich die Presse, es war mitten im Sommerloch 2015, recht schnell die Presse dann drauf gestürzt auf das ganze Thema. Und weil von mir diese Anfrage kam und es um Alemannia ging, bin ich dann mehr oder weniger gefragt oder ungefragt dann derjenige geworden, der da in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist. Am Freitag habe ich die Anfrage online gestellt, dann haben die Bewertungen 2 Tage gewütet. Am Montag kam dann schon die erste Presseanfrage. Am Mittwoch hat man sich dann erstmalig mit dem Hofbräukeller in Verbindung gesetzt, dass wir das jetzt irgendwie wieder aus der Welt schaffen müssen. Am Donnerstag hat sich der damalige Finanzminister und jetzige Ministerpräsident Markus Söder in die Sache eingeschaltet.
Der auch Korpo ist, ne? Das muss man ja auch sagen. Das ist ja Burschenschaft aus Nürnberg. Ne? Ich glaube, Burschenschaft Teutonia
Nürnberg. Burschenschaft Teutonia Nürnberg im Schwarzburgbund, genau. Und am Sonntag der Folgewoche, also das Ganze war auch einfach ein Strohfeuer von einer Woche, 4000 Bewertungen später, kam es dann tatsächlich mit mehreren Vertretern meines Bundes und einer Abordnung vom Hofbräukeller quasi zu einer Friedenskonferenz, klingt jetzt so hochtrabend, aber quasi zu einem Gespräch. Und so wurde das Ganze dann wieder aus der Welt geräumt.
Praktisch der Westfälische Frieden wurde dort geschlossen.
Und wir haben ein Jahr später unser Stiftungsfest dort feiern können, somit Klassenziel erreicht.
Sehr schön.
Und ja, war eine völlig, völlig spannende Zeit für mich, auch da wieder irgendwie so skurril, weil zwischen quasi schriftlichem Examen, das ich eine Woche vorher abgelegt hatte, also zweites schriftliches Examen und quasi gerade Vorbereitung auf die mündlichen Examensprüfungen, die dann im Herbst angestanden wären, dachte, jetzt hast du mal so eine Zeit zum Durchatmen. Als Jurist ist man zu dem Zeitpunkt in der Wahlstation, da war ich in der Kanzlei hier in München, dachte, jetzt kannst du mal durchatmen und auf einmal passiert dann sowas, ja. Aber das ist auch was, wo man sich vor der Verantwortung dann natürlich nicht wegducken darf und solche Herausforderungen annehmen muss, ja.
Ja, absolut. Ja, ich erinnere mich auch noch damals an die Zeit, das war ja, wie gesagt, im Sommer, da war gerade, glaube ich, auch vorlesungsfreie Zeit schon zu dem Zeitpunkt. Und dann ging es los und dann wurden ja auch die Sternebewertungen runtergesetzt. Und hinterher wurde ja auch wieder gebeten, die Sterne wieder hochzusetzen. Und das haben ja dann auch fast alle ja auch getan. Und ich glaube, die Bewertung ist wieder im alten Bereich wie vorher. Alle haben Frieden miteinander geschlossen. Aber es ist auch schön, was du sagst, weil was da ja passiert ist, ist, dass ja halt wieder die Verbindungsstudenten halt in Sippenhaft genommen worden sind, dass wir alle wieder unter einen Hut gekehrt worden sind. Und das ist ja auch ein Ziel von diesem Podcast, dass wir die Möglichkeit mal haben, dass wir über uns sprechen und nicht Fremde über uns und meinen, dann die Deutungshoheit an sich zu reißen, sondern dass wir auch mal zeigen, dass wir ganz normale Menschen sind und nicht so böse sind, wie die Presse uns immer darstellt, sondern dass wir halt auch das Recht haben in der Gesellschaft, uns unser Plätzchen zu suchen und die Gesellschaft mit zu formen. Und das tun wir, Korpus, ja auch. Das sieht man ja auch an dem Podcast hier, was alleine für Gäste hier drin sind, in welchen Positionen die tätig sind, dass wir ja nicht so ganz unerheblich sind. Und wir wollen ja auch niemandem was, aber auch nicht ständig immer angegriffen werden.
Ja, und wie allergisch wir auch reagieren, wenn man halt natürlich gibt es da auch braune Schafe, an der Stelle brauchen wir nicht drüber reden, das ist uns allen bekannt, aber wenn man halt meint, der Korpo-Gemeinschaft in Gänze ständig diese Nazi-Keule überbrennen zu müssen, dass es da dann mal zu einem völlig berechtigten Aufschrei kommt, dass man sich nicht in so eine Schublade stecken lässt, gerade wenn man mal bedenkt, was die Verbindungen ja alle durch die Bank weg im Dritten Reich auch erdulden mussten, dann ist das natürlich auch einfach schön, wenn man an der Stelle mal sagt, nee, man lässt da nicht auf sich rumhacken,
ja. Ja, absolut. Deswegen reden wir jetzt alle auch mal ein bisschen über uns in diesem Podcast. So, dann machen wir jetzt mal die schnelle Fragerunde. Bist du bereit?
Gerne.
Ötti, Pilz oder Rouge?
Rouge.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Ich habe beides mehrfach im Schrank, aber in der Tendenz eher die Wachsjacke.
Mütze oder Tönnchen?
Tönnchen.
Leute sehen es jetzt nicht, aber Polokragen oben oder unten?
Als alter Internatsschüler selbstverständlich oben.
Was ist denn für dich buchsig?
Leute, die ganz krampfhaft an ihren Formen festhalten und dabei die Inhalte und sich selbst völlig vergessen.
Was ist für dich frittig?
Meistens die gleichen Leute, die buchsig sind.
Was ist denn dein Lieblingslied?
Alles Schweige ist tatsächlich von den Korpo-Liedern dann doch eins meiner allerliebsten.
Lieblingsort ADH?
An der Theke.
Fuchs, alter Herr oder Bursch?
Hat alles seine Vor- und Nachteile. So unbedacht wie in der Fuchsenzeit ist man vermutlich nie wieder. Burschenzeit, das große gestalterische Moment, wo dir die Welt gehört. Und dann die Altersweisheit ist dann doch was ich jetzt sehr genieße. Ja.
Bier oder Wein?
Ganz klar Bier.
Jakob, dann lass uns doch ein bisschen etwas über deine Internatserfahrung sprechen. Du hast das ja auch schon mehrfach in dem Gespräch jetzt hier angeführt, dass du ja auf einem Internat warst und dass auch der Besuch des Internats nicht ganz unwesentlich für deinen Werdegang zum Corpo gewesen ist. Du warst 7 Jahre im Internat Hermann Lies und hast dann am Anschluss dein Abitur am Schloss Bieberstein abgelegt. Was hat diese Zeit für dich besonders gemacht und was hat dich besonders geprägt?
Gut, also man muss vielleicht zunächst klarstellen, die Hermann-Lietz-Schule sind eine Stiftung aus mehreren Internaten und ich war zuerst 4 Jahre im Mittelstufeninternat Schloss Hohenwerder und dann, das ist aber auch eine Hermann-Lietz-Schule, als im Internat Schloss Bieberstein dann quasi für die dazugehörige gymnasiale Oberstufe. Mhm. Wo muss ich anfangen? Warum ist Internat so wichtig für meine Anfänge als Corpo? Zum einen ist es so, ich war und bin ja Münchner, bin in München groß geworden, dann eben ins Internat gekommen. Mhm. Aber als ich zurück an die Uni gekommen bin, hatte ich jetzt natürlich dadurch, dass mein Abi-Jahrgang, wir waren auch nur 20 Abiturienten, über ganz Deutschland verteilt war, war es jetzt natürlich nicht so, dass ich jetzt irgendwie das großgewachsene Freundescluster hier in München hatte. Hatte natürlich hier aus noch ein paar Sandkastenfreunde und ganz alte Freunde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich wie jetzt ein Münchner Gymnasiast hier jetzt mit 80 Leuten Abi in der Stadt gemacht hätte. Also von daher grundsätzlich mal die Bereitschaft, neue Leute kennenzulernen, war dadurch natürlich irgendwie gegeben. Und mit diesen Abläufen oder diese Formen, wie ich sie dann später bei der Verbindung wiedergefunden habe, kannst du als Internatsschüler unglaublich viel anfangen. Also dieses intensiv Zusammenwohnen auf kleinem Raum, zusammen Mahlzeiten einnehmen, zusammen deine Freizeit gestalten, nah aufeinander wohnen, wirklich Tür an Tür wohnen, nicht wieder jetzt der normale Schüler in Anführungsstrichen zu Hause bei den Eltern, sondern halt Tür an Tür mit Gleichaltrigen von Anfang an. Und dass du einfach auch so einen gemeinsamen Wertekanon bekommst und den auch lebst, dir das auch wichtig ist. Mhm. Wir hatten im Internat, wir haben einen Alumni-Verein, auch in dem bin ich bis heute Mitglied, das nennt sich dann Altbürger. Ja, du merkst schon, es ist sprachlich vom alten Herrn, ist der Altbürger gar nicht so weit entfernt. Mhm. Läuft halt genauso, dass es dann einen ehemaligen Verband gibt mit Vorstand, die das Ganze finanziell unterstützen, wo es auch Networking gibt, neudeutsch gesagt. Das ist natürlich was. Und Internatsschüler lernen das über die Jahre hinweg extrem gut, sich einfach in Gruppen einzufügen, weil du ja jedes Schuljahr neu zusammengewürfelt wirst. Auf der Schule waren 100, 120 Schüler, jedes Jahr machen 20 Abitur, du kriegst 20 neue rein, das ist wie eine neue Fuchsengeneration von den Prozenten her. Und deshalb, ich bin zur Verbindung gekommen, da waren witzigerweise auch schon diverse Internatsschüler von anderen Schulen, ich kannte keinen vorher, aber hatten aus anderen Internaten einige Leute und da hast du sofort gemerkt, die Chemie stimmt.
Ja, das kann ich durchaus unterschreiben, was du da gesagt hast. Ich bin ja selber kein Internatsschüler gewesen, aber ich bin ja Lehrer auf einem Internat gewesen. Was mir damals aufgefallen ist, ist es so, der Chorgeist unter den Internatsschülern ist da sehr hoch, eine sehr große Identifikation. Das soziale Leben spielt sich aber auch hauptsächlich auf dem Internatsgelände ab. Also die sind halt meistens runter zum Edeka gegangen und das war alles, was sie sonst von der Stadt gesehen haben, wo das Internat gelegen ist. Und hatte die auch Uniform?
Nee, das gab es bei uns tatsächlich nicht. Ich bin im Nachgang, wahrscheinlich wäre vieles, was so zwischen Teenagern abläuft, einfacher gewesen, wenn alle das Gleiche angehabt hätten. Mhm. Damals war ich froh, dass ich es nicht musste. Meine Schwester war in England im Internat, die hatten Schuluniformen, also die hat die Erfahrung gemacht, aber bei uns gab es das nicht. Aber zu dem, was du gerade noch gesagt hast mit dem Sozialleben und der Schicksalsgemeinschaft, muss man auch noch dazu sagen, es gibt natürlich auch unterschiedliche Internate, manche, die in größeren Städten sind, manche, wo es externe Tagesschüler gibt und nur ein Teil im Internat lebt. Mhm. Und bei uns war es zum Beispiel so, diese Hermann-Lietz-Schulen, das ist seit der Gründung vor 120 Jahren so, die liegen auf dem Land draußen. Also die sind wirklich in der Natur ganz bewusst. Also mhm. Bieberstein liegt im idyllischen Biebertal, da ist drunter ein Kaff mit ein paar hundert Einwohnern und dann erstmal ganz lange nichts, bis 20 Kilometer weiter weg dann Fulda kommt. Und mhm. es gibt auch keine, also bis jetzt zumindest keine externen Tagesschüler. Das heißt, du sitzt da halt wirklich aufeinander und hast jetzt auch nicht die Möglichkeit, irgendwie in Bars, Kneipen oder Kino zu gehen, sondern bist dir da oben auch echt selbst genug. Ja.
Definitiv. Es ist halt auch irgendwie so eine kleine Bubble, in der man sich dann halt auch bewegt, in der man dann auch wächst und größer wird. Das Schöne fand ich auch so, dass die Schüler sich ja alle untereinander kannten. Ich meine, gut, bei kleineren öffentlichen Schulen ist das ja natürlich auch der Fall, keine Frage. Aber dadurch, dass, wie du es ja schon gesagt hast, so eine Schicksalsgemeinschaft ja besteht, die Schüler, dann die Lehrer, die Regeln, kennt da jeder jeden und die haben auch immer ziemlich gut zusammengehalten. Klar, es gab natürlich auch zwischendurch natürlich auch Streit, da hat der eine den anderen ans Messer geliefert und so, das gibt's natürlich auch. Aber da haben wir als Lehrer dann auch gezeigt, ne, haltet eher zusammen, anstatt sich gegenseitig dann rauszubringen. Es entsteht halt sehr früh schon ein Chorgeist.
Ja.
Und das Bildungsniveau ist nochmal anders. Kommt natürlich immer auf das Internat an. Man muss natürlich auch darauf achten, wie ist das zusammengesetzt. Aber im Regelfall ist es ja wirklich so, dass man mit einer breiteren Bildung rausgeht, manchmal als die staatlichen Schulen anbieten.
Ja. Ja, das zumindest viel, ja, vielfältiger oder auch natürlich durch die ganzen Nachmittags-Freizeitangebote, die du dann vor Ort hast. Also so eine Schülerschaft will ja auch beschäftigt werden. Also da gibt es dann halt von Töpfern über Sportkurse, über aber auch eine Theater-AG und was es da alles gibt. Das wird natürlich vor Ort alles sehr vielfältig angeboten, auch viele handwerkliche Geschichten oder sowas. Mhm. Schüler machen viel an Mitverwaltung, also du kannst da auch recht schnell Verantwortung übernehmen, einfach um die Leute auch, ja, ich meine, wie gesagt, sonst würden 120 Schüler in einem Alter zwischen Oberstufe 16 bis 18 Jahren wahrscheinlich auch auf dumme Ideen kommen, wenn man die nicht auslastet.
Absolut. Ja, ich war damals Leiter der Minecraft Architektur AG. Wir haben damals bei Minecraft dann den Kölner Dom nachgebaut. Wir haben Schloss Versailles nachgebaut. Wir haben teilweise 8 Monate an so einem Haus gebaut zu Fürth. Ich glaube, wir haben da, es müssen Hunderttausende von Blöcken gewesen sein, die wir da gesetzt haben. Ist auch cool, weil ich wollte den Kindern damit halt auch zeigen, so wenn man sich an etwas dran setzt, dran bleibt, dann beginnt alles mit einem kleinen Schritt, aber man kann zu etwas Großem kommen am Ende. Und ich glaube, das hat die Jungs und Mädels ein bisschen geprägt auch, dass sie gesehen haben, so ey, wenn wir da gemeinsam an einem großen Ziel arbeiten, dann kommt auch was Cooles raus. Ja, ne, wenn sie nicht beschäftigt sind, das war auch so ein Problem. Ne. Zimmerdurchsuchung gab es natürlich auch so wie du das als Staatsanwalt auch in deinen Fällen gemacht hast, auch aus gewissen Gründen heraus. Es wurden Leute natürlich vom Internat auch geschmissen wegen Fehlverhalten, das gibt es ja auch. Aber letztendlich fand ich das immer schön, weil das ein ritualisierter Ablauf ist, der dort stattfindet. Die Tage an sich sind ritualisiert, es gibt die festen Zeiten, wann der Unterricht stattfindet, wann die Pausen da sind, wann gegessen wird, wann Mittagspause ist, wann der Nachmittags, nicht Unterricht, aber halt der Nachhilfeunterricht stattfindet, die AGs, die stattfinden, dann gibt es die jahreszeitlichen Eigenheiten, die stattfinden und das fand ich immer sehr, sehr schön, vor allem den Jahreslauf halt auch zu erleben im Internat. Also das Internat, wo ich gearbeitet hatte, das hatte auch in einem Hang gelegen mit Blick aufs Tal und nur grün vor der Nase. Und das war halt immer schön zu sehen, wie das Jahr vorbeigezogen ist. Ja. Und man vor allem diese jungen Menschen halt geprägt hat, die wirklich als Fünfer ganz frisch von der Grundschule gekommen sind und dann als in der 10. Klasse, also die Schule ging nur bis zur 10., dann schon praktisch als fast junge Erwachsene dann in die Oberstufe, in den Ausbildungsbereich, wie auch immer, gegangen sind und geprägt durch ihre Zeit waren.
Ja. Und dass man natürlich in so einem strukturierten Jahreslauf dann als Verbindungsstudent ganz viele Dinge wiedererkennen kann, das ist, glaube ich, selbsterklärend an dieser Stelle.
Aber wie war das denn jetzt für dich, jemand, der praktisch Zeit seines Lebens dadurch geprägt gewesen ist, in diesen festen Strukturen zu leben, in diesen Gemeinschaften, mit dem Ende des Studiums, mit dem Philisterium ins Berufsleben zu gehen und das praktisch an dem Tag eigentlich aufhört. Klar, man hat da wahrscheinlich, und das ist da wahrscheinlich auch schon deine Frau zu dem Zeitpunkt, die wahrscheinlich eine Lebensgefährtin da noch war. Aber dann hört das ja auf. Wie bist du damit umgegangen? Muss ja auch ein großer Bruch für dich gewesen sein, oder?
Ja, aber ich bin dann einfach nahtlos in die nächste geschlossene Kaste eingetreten, in die bayerische Justiz. Auch die hat ja ein sehr hat ja auch feste Strukturen und man sieht die Leute immer wieder dadurch, dass man in unterschiedlichsten Verwendungen zusammenarbeitet. Von daher konnte ich dem dann auch viel abgewinnen. Und natürlich muss man jetzt auch sagen, ich meine, ich bin Münchner Verbindungsstudent und lebe und arbeite in München. Das ist natürlich auch ein wahnsinniges Privileg, dass man quasi sein Bund vor Ort hat, seinen Freundeskreis vor Ort hat. Ist ja generell bei den Münchner Verbindungen so, dass die sehr davon profitieren, dass die Leute vor Ort bleiben, wenn sie ihr Studium abgeschlossen haben. Also ich hatte während meiner Promotion, die ich an der Uni Göttingen gemacht hatte, sehr viel mit unserer Kartellverbindung in Göttingen zu tun. Mhm. Und die haben zum Beispiel immer wieder ihr Leidwesen erklärt, dass die Leute natürlich hardcore gerade in Göttingen aktiv gewesen sind. Dann machen die da auch ganz toll ihren Abschluss, alles erfolgreich starten, aber dann halt, weil es in Göttingen außer der Uni halt nicht so viel gibt, in irgendwelchen Großstädten oder wieder in ihrer alten Heimat, ja, und dann hast du die nicht mehr gesehen, also selbst wenn die wollten, aber wenn du dann halt mal 300, 400 Kilometer weit weg bist, dann wird es halt mit einem spontanen Besuch an der Theke schwierig, die kommen dann zum Stiftungsfest, wenn überhaupt, und da muss ich sagen, von meinen knapp 400 Bundesbrüdern bei der Alemannia leben halt 200 in München und Umgebung, ne? Das ist natürlich schon ein unfassbares Privileg.
Absolut. Das ist eine ähnliche Situation zum Glück wie in Düsseldorf. Wir haben zum einen das Unglück, dass wir trotz 60.000 Studenten, die wir in Düsseldorf haben mit den Hochschulen, keine Corpo-Hochburg sind, obwohl, nochmal Shoutout an alle, Platz für 80 Verbindungen ungefähr hier sein müssten. Also Bünde, die in einem hohen Wettbewerbsdruck stehen in anderen Städten, kommt nach Düsseldorf. Hier könnt ihr aufblühen. Ist es so, die Leute bleiben aber in Düsseldorf. Also wir haben eigentlich bis auf zwei Ausnahmen im Bund keinen, der nicht irgendwie im Umkreis von Düsseldorf geblieben ist. Manche nutzen trotz der Nähe immer nur das Stiftungsfest manchmal als Aufsuchungspunkt. Das kannst du leider nicht ändern. Aber das finde ich ja gerade auch so in Städten wie Düsseldorf oder München sehr attraktiv. Wir bieten ja halt auch viel. Wir haben viele Firmen hier. Es gibt eine große Verwaltung, wie in deinem Fall auch Justiz. Das haben wir ja in Düsseldorf ja auch. Da ist ja auch eine Landeshauptstadt. Da gibt's einfach auch viel und die Leute bleiben. Ja. Und nicht wie in so Städten wie Heidelberg und Göttingen, die zwar ein Korpotraum sind, wenn man dort aktiv ist. Die Leute gehen natürlich wieder weg und sind hunderte von Kilometer entfernt. Da sind die Bünde zwar riesengroß, was die Mitgliederzahlen betreffen, aber halt ja, so zwischendurch mit den normalen Veranstaltungen ist halt die Frage, wie viele Leute kommen da dann im Endeffekt dann dahin im Vergleich zur Gesamtmitgliedschaft.
Auf der anderen Seite konkurrierst du in München natürlich als Aktivitas wiederum mit einem wahnsinnigen Freizeitangebot, wenn es um potenzielle Neumitglieder geht, weil die sich in einer klassischen kleinen Studentenstadt, wo du mal sagst, okay, die coolsten Partys sind bei den Verbindungen, weil hier in München hast du halt hunderte von Diskotheken und Bars, das ist natürlich auch mal was ganz anderes. Ja.
Da hast du schon recht, also das ist etwas, das habe ich gar nicht so bis jetzt so betrachtet, das ist ein guter Input, den du da lieferst, das haben wir ja auch, die Freizeitgestaltung ist ja mannigfaltig bei uns, wir haben ja die größte, längste Theke der Welt in Düsseldorf, wie wir das ja immer so schön sagen, da, also ich würde jetzt nicht sagen, du brauchst keine Verbindung in Düsseldorf. Es ist schön, wenn du es machst, aber man stirbt auch nicht vor Langeweile in Düsseldorf, wenn man es nicht ist. Was leider auch 99% aller Studenten dann auch machen. Ja. Dann lass uns noch mal kurz so ein bisschen zum Abschluss noch über Internate sprechen. In welcher Rolle siehst du denn die Internate heute in der Bildungslandschaft? Hat sich das mit der Zeit verändert? Ist es mehr geworden, weniger geworden, was so die Anzahl der Internate betrifft, der Internatsschüler? Ist es ein Exklusivitätsvorwurf, der dort besteht?
Also ich denke, dass, also man liest immer wieder, dass sich Internate tatsächlich schwer tun, die neue Schüler zu finden. Einerseits und aber auf der anderen Seite hat man so das Gefühl, dass die Nachfrage ungebrochen ist und wenn nicht sogar noch gestiegen ist. Gerade bei einer Eltern oder bei Eltern von Kindern, die selber wirtschaftlich zu viel gebracht haben, die natürlich früh die Weichen stellen wollen für ihren eigenen Nachwuchs. Da glaube ich, denkt man in unserer heutigen Zeit schon schneller an Internat, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall gewesen wäre. Von daher, ja, dass es da eine exklusive Nachfrage gibt. Man muss das ja natürlich auch finanziell abbilden können, seine Kinder dahin zu entsenden. Den gibt's. Und auch gerade dieses Thema ganzheitliche Erziehungskonzepte, ne, was wir vorher auch schon besprochen haben, den Leuten Soft Skills beibringen, soziale Verantwortung beibringen. Das ist vielleicht auch was, wo viele Eltern heutzutage mehr drauf achten, als es noch vor 30 Jahren der Fall war, wo es halt hieß, Bub, du machst Abitur, dann wirst du schon was. Das ist jetzt heute vielleicht was, wo man früher in den Fokus sitzt und was ein Internat dann natürlich anbieten kann. Ja.
Ja, vor allem ist es ja auch so, das ist, glaube ich, bundesländerabhängig. In den neuen Bundesländern ist es so, da sprießen die Internate ja aus dem Boden, vor allem, weil die Bevölkerung ja auch ein gewisses Grundmisstrauen dem Staat ja gegenüber hat und die wollen dann halt auch ihre Kinder dann eher in private Bildungseinrichtungen geben, weil sie halt Angst vor der, ja, vor einer gewissen Zeitgeist geprägten Indoktrinierung halt auch haben. Im Westen ist es ja nicht so stark, da ist es halt eher so ein Thema für ja, gut betuchtere Schichten, die Kinder aufs Internat zu senden. Ich finde, Internat ist meistens so, ist gar nicht so ein großes deutsches Thema. Es ist halt eher so in England, du hast ja auch erzählt, deine Schwester war ja auch im Internat. Da ist das ja eine ganz andere Kultur. Da ist ja die Public School beziehungsweise das Internat ja auch schon ausschlaggebend, wo der Karriereweg hingehen soll, wenn man dort bei den renommierten alten Instituten halt mitspielt. Die Kultur haben wir ja in Deutschland gar nicht, weil wir ja nicht so eine Elite-Kultur ja haben in Deutschland. In Deutschland ist es ja eigentlich so, wenn man nach dem Soziologen Hartmann geht, ist es so, der Doktortitel ist so eigentlich die Gatekeeper-Funktion, um halt in die obersten Funktionen halt des Staates oder auch der Wirtschaft halt zu kommen. Und da spielt der vorherige Bildungsweg nicht so eine große Rolle.
Das ist interessant, ja. Weil witzigerweise ist es bei mir ja so mit der Justiz, dass der für meinen Karriereweg dort, der hinter mir liegt, der noch vor mir steht, der Doktortitel überhaupt nicht ausschlaggebend ist. Der ist nett, weil der auf meinem Dienststempel drauf ist und der steht an meiner Bürotür, aber das ist auch schon alles an dieser Stelle. Mhm. Also der hat überhaupt keinerlei Einfluss drauf, wie mein Weg bei der bayerischen Justiz weitergehen wird.
Ja. Ja, es ist, glaube ich, immer ganz, ganz individuell. Ich arbeite ja als unter anderem ja auch als Recruiter, beziehungsweise habe ich auch gearbeitet und das eine der interessantesten Einblicke, die ich bekommen habe, ist so, das Studium ist cool, für den Berufseinstieg ist es hilfreich, aber 8 Jahre Berufserfahrung matchen da viel, viel mehr. Also Beispiel, ich hatte mal einen Mann vermittelt als Scrum Master an einen großen, großen Konzern, der dann auch dort die agile Transformation geleitet hat. Und der war vorher, ist er ausgebildet gewesen als Fotograf an der Kunstakademie. Und da ist es halt so, wie ich das eben meinte, so die examinierten Jobs, da ist das absolut wichtig. Ne? Also geht auch nicht anders, als über den vorgegebenen Bildungsweg dort reinzukommen. Aber letztendlich ist es so die Berufserfahrung, die am meisten zählt und wo man auch am meisten vorankommt. Und wo ich auch finde, wo Deutschland auch eine gewisse Permeabilität halt hat, dass man auch wirklich trotzdem nach oben kommt, auch wenn man formell nicht den Bildungsweg abgeschlossen hat. Welche Pläne und Ziele hast du für die Zukunft, sowohl beruflich als auch persönlich beziehungsweise verbindungstechnisch?
Beruflich muss man einfach schauen, wo es einen hinverschlägt. Bei der bayerischen Justiz ist es so, dass man mal mindestens 2 Jahre Zivilrichter, 2 Jahre Strafrichter und 2 Jahre Staatsanwalt gewesen sein muss, am Anfang diese Eingangsstation durchlaufen haben muss. Danach kann man dann ein bisschen freier entscheiden, was man als nächstes machen würde. Ich habe jetzt die jeweils mindestens 2 Jahre voll. Das heißt, mal schauen, was die Zukunft bringt, ohne mich an der Stelle festlegen zu wollen. Mhm. Könnte mir aber gut vorstellen, im Bereich des Strafrechts zu bleiben, weil mir das einfach Spaß macht. Das ist einfach mein Herzensthema. Das ist zum Beruflichen. Was die Corpo-Welt angeht, muss ich tatsächlich sagen, ich genieße es im Moment sehr, endlich mal kein Amt inne zu haben. Also dadurch, dass ich quasi Charge, Inaktivierung, Examen und dann Philister-Vorstand gemacht habe. Also den Job der Zimmervermietung habe ich bei uns von 2012 bis 2022 gemacht. Und bin jetzt erstmalig, seit ich aktiv geworden bin, quasi ämterfrei und genieße das tatsächlich sehr. Halte immer mal wieder Vorträge bei Verbindungen, das mache ich schon seit Jahren zum Thema Strafrecht für Verbindungsstudenten, das mache ich ganz gerne, bin jetzt auch das eine oder andere Mal Festredner auf einem Stiftungsfest gewesen und werde es auch morgen Abend wieder sein. Das sind tatsächlich so Gelegenheitssachen, die ich im Moment korpotechnisch sehr gerne mache. Ansonsten bin ich ja schon froh, wenn ich zwischen Beruf und Familie schaffe, Zeit mit meinen mir am Herzen liegenden Bundesbrüdern zu verbringen. Das ist natürlich auch weniger geworden als früher, aber einfach mal aufs Haus zu kommen und keine Aufgabe zu haben, ist für mich eine völlig neue Erfahrung, aber ich genieße sie zurzeit sehr.
Das kann ich nur nachfühlen. Ich habe es auch noch nicht erlebt. Sehr schön. Ja, du hast ja gerade gesagt, also das Recht im Couleur studentischen Alltag. Da gibt es ja auch ein Buch von Georg Dietlein, was er mal veröffentlicht hat vor 10 Jahren, wo auch so ein Rechtsratgeber ja drin ist, wie man sich zu verhalten hat, wie das denn auch rechtlich zu betrachten ist, wenn eine Fahne sichergestellt ist, weil die fließende Grenze zum Diebstahl dann doch sehr groß ist. Ja, wie siehst du denn die Zukunft der Verbindungen in Deutschland?
Es ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, wir sind gut für die Zukunft gerüstet, wenn man sich eben halt auf diese Kernkompetenzen, die wir haben, verlässt und besinnt, dann denke ich, sind wir ein zeitloses Modell und dadurch, dass wir zeitlos sind, sind wir zukunftsfähig. Da mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Es mag natürlich sein, aus individuellen Schicksalsschlägen heraus, dass es dem einen oder anderen Bund mal schlechter und mal besser geht, das wird sich nicht vermeiden lassen. Wir werden natürlich auch diesen großen Knick, wenn jetzt dann die starken Jahrgänge alterntechnisch den biologischen Werdegang gehen, der halt nun mal unvermeidbar ist, wird das natürlich auch finanziell durchaus nochmal eine Herausforderung, die großen Häuser zu halten. Aber dennoch denke ich, dass wir ein gut vermittelbares Modell sind, wenn man sich mal vorstellt, der Mensch nimmt sich selbst ja immer wichtiger und wir Verbindungen sind, wie ich finde, die einzige Vereinigung in Deutschland, die so eine völlig intrinsische Zielsetzung hat. Wir kümmern uns ausschließlich um uns selbst. Wir haben keine externen Ziele. Das mag jetzt erstmal absurd klingen, aber wir sind nicht Greenpeace, die irgendwie die Wale retten. Wir sind nicht das Rote Kreuz, das Menschen heilt und wir wollen auch nicht in die nächste Liga im Sport aufsteigen. Wir kümmern uns ausschließlich um unsere Mitglieder und um deren persönliche Weiterentwicklung und deren persönliches Wohlbefinden. Und das ist tatsächlich was, glaube ich, was in unserer heutigen Gesellschaft sehr gefragt sein kann. Und wenn wir das nach außen kommuniziert bekommen, dann dürfen wir uns eigentlich von Neumitgliedern kaum retten können.
Das ist ein schöner Punkt. Das ist eine schöne Sichtweise vor allem, die du darauf hast, weil man könnte ja dann fast sagen, die Verbindung ist ja praktisch eine Art Inkubator, der dort stattfindet für den jungen Menschen von vorne. Für den jungen Menschen von morgen, der dort seine Stärken ausbauen kann, der es lernt, in einer festen Gemeinschaft leben zu können, was ja unsere moderne Gesellschaft ja auch nicht mehr so stark bietet in vielen Punkten und bei vielen Menschen ja auch eine Sehnsucht auch hat, dass sie in so eine Gemeinschaft halt reinkommen können. Ich hatte jetzt auch ein Gespräch mit einem alten Herrn bei mir im Bund, der gesagt hatte so, wir keilen immer nur junge Leute und ab und zu haben wir ja auch mal Leute aktiv gemacht, die so gesagt haben, so ey, ich habe das bereut, nicht im Studium aktiv geworden zu sein, dass man denen halt nochmal eine Fuchsenband gegeben hat und die haben sich dann wirklich 2 Jahre abgemüht und dann halt relativ schnell dann in die Altherrenschaft dann natürlich übergegangen sind. Das wäre ja auch zum Beispiel ein Punkt, glaube ich, für viele Verbindungen, wenn man die Augen aufmacht und auch vor allem mal diesen Personenkreis mal keilt. Also bewusst mal Social Media Keilkampagnen bei Instagram oder so zu fahren, mit Zielgruppen orientiert, ab 35 plus, so ey, hast du es eigentlich bereut, nicht aktiv geworden zu sein und diese Leute halt auch reinzuholen und denen eine Heimat zu bieten.
Halte ich tatsächlich für ein schwieriges, ambivalentes Thema. Also wir hatten das auch schon immer mal, Leute zum Beispiel vorher bei der Bundeswehr waren und dann später aktiv geworden sind. Das kann in Einzelfällen, auch bei ganz lieben Bundesbürgern von mir, wunderbar klappen. Auch einer meiner Leibfüchse ist tatsächlich ein Spätberufener, der erst als er schon rund ums erste Examen Jura war, zu uns gekommen ist. Auch das hat wunderbar geklappt. Das sind dann die Einzelfälle, an denen sich gerne alle erinnern. Aber was uns in unserer Zeitlosigkeit und wie was ich vorhin gesagt habe, mit dem bei der Verbindung kannst du dich ausprobieren, bis du es verstanden hast, natürlich schon ein großes Thema ist, du musst es von der Pike auf lernen. Und desto jünger du bist und desto mehr Zeit du in dieser freien Zeit, in dieser Freiheit des Studiums hast, um dann mal auch Rückschläge wegstecken zu können, desto besser funktioniert natürlich in der Verbindung mit diesem Markenkern. Und wenn du dir natürlich, was ja auch dann die berufliche und familiäre Eingebundenheit, wenn du dir den 35-jährigen 40-Jährigen holst, der geht da vielleicht vernünftiger ran an das Thema, ja. Und vielleicht hast du sogar die bessere Quote, weil solche Leute jetzt nicht so Schnellschüsse machen wie ein Abiturient, der ein Zimmer sucht, Commitment angeht. Aber ich glaube, Verbindung lernt schon darauf, dass die Leute das von der Pike auf lernen, in der Burschenzeit die Verantwortung übernehmen und das, was sie dort gelernt haben, ins Altherrenleben und ins Berufsleben mit hineinnehmen. Von daher glaube ich, sind diese Quereinsteiger tolle Einzelfälle, aber sicherlich nicht unsere Zukunft.
Ja, das sind gute, plausible Argumente. Absolut. Ja, in Bezug auf die Zukunft der Verbindungen in Deutschland ist so, ich glaube, wir haben auch ein Trugbild. Also ich höre immer so, es gibt immer weniger Korpus, die Verbindungen schrumpfen. Ich glaube nicht, dass das so der Fall ist. Ich glaube, in absoluten Zahlen gab es wahrscheinlich noch nie so viele Korporierte wie heute. Nur das Problem ist, dass die Studentenzahlen an sich sehr, sehr stark gewachsen sind und dass die relativen Zahlen halt sich sehr, sehr stark verändert haben, weil wir nur 1-2% der Studentenschaft ausmachen. Früher war es ja eher so, nicht ob, sondern wo du aktiv warst. Es war eine rein männerlastige Universität, die da im Vordergrund stand. Ich glaube, dass wir heute wesentlich mehr Korpus haben und dass es dem Korpowesen gar nicht so schlecht geht, wie manch einer, wenn man das Bild zeichnet.
Auf der anderen Seite, also ich kann ja nur für meine Verbindung und meinen Verband sprechen, weil nur da kenne ich die belastbaren Zahlen, aber es wird bei anderen Bünden nicht anders aussehen. Also wenn ich mir mal anschaue, wie viele Alemannen das 75. Lebensjahr bereits hinter sich gebracht haben und was das dann natürlich für die nächsten 20, 30 Jahre dann an einem natürlichen Rückgang der Mitgliederzahlen erwarten lässt, so viele Füchse kannst du vorne gar nicht aktiv machen, wie du hinten auf absehbare Zeit alte Herren verlierst. Mhm. Und da kommt der große Knick auch auf uns noch zu. Okay. Und dann, wie gesagt, natürlich mit Instandhaltungskosten für so ein Haus, Anhebung, Mitgliederbeiträgen. Also ich denke, es wird bei anderen nicht anders sein, aber da kommt schon auch mal ordentlich was auf uns zu.
Das glaube ich auch. Ja, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern abschließend zum Schluss mit auf den Weg geben möchtest?
Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass gute Korpus, also Leute, die wirklich für ihren Bund was gerissen haben, während ihrer aktiven Zeit was gerissen haben, eigentlich auch die sind, die dann die beachtlichsten Wege später im Berufsleben einschlagen. In meinem ganz unmittelbaren Nahfeld mit den Jungs, mit denen ich aktiv geworden bin und aktiv gewesen bin, meine Chargen gemacht haben, sind alle wunderbar ins Berufsleben gestartet. Und man hört so oft auf der anderen Seite, wenn dir irgendjemand erzählt, ja, ich habe mein Studium verballert, weil ich so aktiv gewesen bin. Ich habe jetzt die Prüfungen nicht geschafft, weil ich, keine Ahnung, nochmal Skriptor gewesen bin oder die Kassenprüfer gegeben habe. Das stimmt halt meistens nicht, weil wenn man sich an die Leute dann zurückerinnert, klar sind auch ein paar einfach an der Theke versumpft, aber meistens sind das dann die Leute, die da ihr Studium in den Sand gesetzt haben, wo du sagst, okay, du hast für die Verbindung eigentlich auch nicht so viel gemacht. Du warst zwar hier und hast Bier getrunken, aber Verantwortung hast du jetzt auch nicht übernommen oder hier groß was gestaltet. Und meistens sind es tatsächlich die, die bei der Verbindung Verantwortung übernehmen, Semester gestalten und machen, die dann auch später genau das im Berufsleben umsetzen und deshalb guter Korpo sein und später dann quasi ein wertvoller Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Das ist, denke ich, wirklich was Hand in Hand geht. Und das macht Spaß, das bei Bundesbrüdern und Farbenbrüdern dann immer wieder beobachten zu können.
Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Das war auch wieder ein langer Laberlümmel. Lieber Jakob, danke, dass du da warst.
Gerne, danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
Liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben einen Patreon-Account, der dieses Projekt sehr massiv unterstützt. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Gönner oder vielleicht auch Produzent werden wollt. Alle Infos und Links sind in den Shownotes. Bis dahin geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön.